Einen guten Morgen an euch alle hier in der Gemeinde in Netzgau, aber auch an alle, die diesen Gottesdienst dann online anschauen werden. Ich möchte noch kurz beten. Danke, Herr Jesus, dass du da bist. Danke, dass du unsere Herzen kennst, dass du weißt, was uns bewegt, was wir nötig haben. Und danke, dass du uns heute in deinem Wort den Blick auf dich richten willst, uns ermutigen willst, im Glauben vorwärts zu gehen, bis auf den Tag, wo du kommst. Hab Dank, Herr Jesus. Amen. Ich möchte heute ein Wort lesen, das mich schon länger bewegt und mich wieder ganz neu ergriffen und ermutigt hat. Ich hoffe, dass ihr dann in der Wortverkündigung etwas von diesem Ergriffensein spüren werdet. Ich lese aus Daniel 1. Daniel 1. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land China bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Betschaza und Hanania Schadrach und Mischael Meschach und Asaja Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte, und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Mischael und Asaja gesetzt hatte: Versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun, nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Und nach den 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Mischael und Asaja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyros. Das Buch Daniel, meine ich, nimmt uns hinein in unsere Zeit. Wir sehen, wie die Welt in Aufruhr ist, wie die Ungerechtigkeit überhand nimmt, wie da Männer am Regieren sind, die meinen, sie haben das Sagen und es muss gehen, so wie sie es wollen und sagen. So war es vielleicht auch in dieser Zeit. Da lesen wir, dass Nebukadnezar gegen Israel gezogen ist und dann Jerusalem belagert hat. Das ist das, was sichtbar war vor aller Welt. Aber dann öffnet Gott uns den Blick für das, was wirklich dran ist. Da lesen wir nämlich in Vers 2, und der Herr. Und das ist mein Anliegen heute, euch das ins Herz zu schreiben, dass über allem, was sichtbar ist vor unseren Augen, ein Gott ist, der das ganze Weltgeschehen regiert, der auch dein Leben regiert. Da waren Pläne da. Der König hatte Absichten mit diesen jungen Leuten. Und wenn wir das Buch Daniel betrachten, so sehen wir, dass immer wieder Gott im Fokus ist. Dass immer wieder das, was Gott gewollt hat, zur Ausführung kam. Das Buch Daniel ist ein Zeugnis von der Vorsehung Gottes und von seiner Allmacht. Es ist ein Zeugnis von dem, dass Gott regiert. Für unsere Online-Gottesdienste werden wir ja immer wieder gefragt, ein Thema zur Verfügung zu stellen. Und da habe ich als Thema diesen Titel gewählt. Fasse Mut, finde Trost, Gott regiert. Das ist das, was mir begegnet, nicht nur im ersten Kapitel, sondern durch das ganze Buch. Daniel war ein junger Mann, man schätzt so zwischen 14 und 17 Jahren. Und dann wurde er nach Babylon weggeführt und dort in Babylon hat er als Jude etwa 70 Jahre unter verschiedenen Königen treu den Königen gedient, aber über allem seinem Gott. Und durch Daniel und seine Freunde wurde der Name Gottes in Babylon kundgetan. Gott hatte sein Volk gewarnt, sie ermahnt in Bezug auf ihre Abtrünnigkeit. Sie ließen sich nicht sagen und dann hat Gott das Gericht ausgeübt. Aber im ganzen Gericht geht es Gott nicht um das Gericht über Israel allein, sondern es geht darum, seinen Namen auch in Babylon kundzutun. Über dem weltlichen Plan steht der Plan Gottes. Über allem, was in deinem Leben geschieht, da darfst du wissen, dass Gott auch für dich einen ganz persönlichen Plan hat. Und dass Gott auch das in deinem Leben im Sinn hat. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda. Was in deinem Leben geschieht, das geschieht nicht durch Zufall, sondern das geschieht, weil Gott einen Plan hat für dein Leben. Und weil Gott durch dich, wenn du Kind Gottes geworden bist, seine Herrlichkeit kundtun will in deiner ganzen Umgebung, da, wo du hingehst, da, wo du dich befindest. Du hast einen Auftrag. In Sprüche 21, Vers 1 lesen wir: Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn, auch heute. Das Herz der Regierenden weltweit ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Und dann begegnen wir hier diesen jungen Leuten in Babylon, wie der Herrscher in Babylon alles daran gesetzt hat, um diese jungen Leute in Babylon zu integrieren. Und er veranlasst dafür ein gewaltiges Umerziehungsprogramm. Er will diesen Leuten eine neue Identität geben. Und wir lesen es, er hat dafür die besten Leute unter den Gefangenen aus Juda erwählt. Er wollte die Besten für sich haben, aber Gott hat darüber gewacht, dass sie für ihn geblieben sind. Es ist dem König nicht gelungen, sie zu vereinnahmen. Sie haben treu ihrem Gott gedient, unter gewaltigen Herausforderungen. Da sprach der König, dass man ihnen einen neuen Namen geben sollte, dass sie die Sprache der Chaldäer lernen sollte und dass sie von des Königs Speise und Getränke leben sollten. Das geht ans Leben. Die Sprache ist etwas, was Einfluss hat auf unser Leben. Da sind wir auch gefragt, welche Sprache sprechen wir in der Welt? Lassen wir uns von der Rauheit, von der Rohheit dieser Welt, wo die Sprache immer mehr verroht, beeinflussen? Oder sind wir da ein Gegenpol? Machen wir einen Unterschied? Und der König bestimmte die Speise, die sie essen sollten. Da kommt mir der Satz in den Sinn: Du bist, was du isst. Nur ein Stück weit wahr. Und doch hatte es Einfluss, denn diese Speisen, die waren den Göttern Babylons geweiht. Und damit wollte der König Einfluss ausüben auf die jungen Männer. Und nicht zuletzt ein neuer Name. Ihr Name Daniel, Hanania, Michael und Asaria, das waren alles Namen mit einem klaren Gottesbezug. Daniel, Gott ist Richter. Und stattdessen hat der König ihnen babylonische Namen gegeben mit einem Bezug auf die Götter Babylons. Aber Gottes Wort gebraucht immer wieder ihre biblischen, ihre göttlichen Namen. Ist uns bewusst, dass auch wir uns in einem gewaltigen Umerziehungsprogramm befinden? Gender Mainstreaming. Du bist wer? Du bist, was du fühlst. Du fühlst dich ein Mann, als Junge, okay, du bist ein Junge. Du fühlst dich als Mädchen, okay, du fühlst dich ein Mädchen. Und dann ändere deine Identität. Aber du bist nicht, was du fühlst. Du bist die Person, zu der Gott dich geschaffen hat. Da sagt Gottes Wort, und er schuf sie als Mann und Frau. Und an dem dürfen wir festhalten. Da wollen wir uns nicht vereinnahmen lassen. Denn wer sind denn diese Leute, die auf diese Ideologie eingehen. Die wissen nicht mehr, wer sie sind. Und wie viel Not kommt da ins Leben dieser Leute? Ich bin in Itzehoe einem solchen Mann begegnet. Der hat sich zur Frau machen lassen. Und plötzlich merkte er, das funktioniert nicht, das passt nicht. Und dann hat er sich wieder zum Mann machen lassen. Und da ist mir diese gewaltige Not begegnet. O, halten wir doch fest an Gottes Ordnungen. Du bist so, wie Gott dich geschaffen hat. Und nimm es an aus der Hand Gottes. Und wenn deine Gefühle dir etwas anderes sagen, dann blick auf zu Gott und lass dir von Gott zurechthelfen. Dann eine weitere Umerziehung. Gott hat Ehe und Familie ins Zentrum der Gesellschaft gestellt und er hat der Frau einen klaren Auftrag gegeben. Wie viel gewaltige Führer haben gottgeweihte Frauen erzogen zum Segen der Völker. Und heute soll etwas anderes regieren. Nicht mehr die gottgewollte Ausrichtung in Ehe und Familie. Die Frau wird zum Wirtschaftsfaktor. Sie soll arbeiten, um die Wirtschaft voranzubringen. Wie sieht's denn aus mit unserer Wirtschaft? Wird's besser? Wohl uns, wenn wir uns als Gläubige da an Gottes Wort halten. Kinder, die brauchen eine Mama, die Halt gibt, die Führung gibt, ganz dringend in den ersten 3 Jahren. Da wird ein junges Leben gewaltig geprägt. Und diesem Auftrag wollen wir uns stellen. Dann die Erziehung. Nicht mehr die Erziehung zum Gehorsam, nicht mehr die Erziehung zum Gottvertrauen, sondern du selber bist Gott. Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung. Und Gott hat uns dazu bestimmt, eine dienende Haltung einzunehmen. Und das wollen wir auch praktizieren. So wie Daniel ein Diener in Babylon war, so bist auch du und ich berufen, ein Diener Gottes in dieser Welt zu sein, um die Liebe Gottes kundzutun. Gottes Wort, ich habe es zur Einleitung gesagt, lehrt uns ganz klar, Gott ist Herr. Er ist der Regierende. Und stattdessen macht sich heute der Aberglaube, der Mystizismus, Esoterik und all diese Dinge breit. Da ist es mir ein Anliegen, uns zu ermutigen, an Gott und seiner Ausrichtung festzuhalten und in unsere Kinderherzen ein tiefes Gottvertrauen zu pflanzen. Wie hat uns das ermutigt, als unsere Enkeltochter, wir haben es gehört, wie sie da draußen saß und irgendetwas muss sie beschäftigt haben. Und dann sitzt sie da und plötzlich fängt sie an zu singen, hab keine Angst, Gott ist da. Was für ein Geschenk, wenn Kinder in der Herausforderung des Lebens das im Herzen haben. Du musst keine Angst haben, Gott ist da. Satan will auch heute noch seinen Plan ausführen, so wie dazumals. Er wollte diese jungen Männer umerziehen, doch sie ließen sich bewahren von Gott. Und Gott hat sie gebraucht, um sich zu offenbaren und sich bei Nebukadnezar und in Babylon bekannt zu machen. Die weitere Geschichte im Buch Daniel bringt das ganz deutlich zum Ausdruck. Wie in der Begegnung mit Gott die Fürsten, die Regierenden zur Erkenntnis gebracht wurden. Der Gott Daniels ist der wahre Gott. Gott hat diese Männer gestärkt, damit sie standhaft geblieben sind und sie ihren Glauben bezeugen durften. Nicht in einer aufdringlichen Art und Weise, sondern in tiefer Demut und mit viel Liebe. Anstatt dass sie sich beeinflussen ließen, haben sie ihre Umwelt beeinflusst, immer wieder auf Gott hingewiesen. Sie waren Zeugen der Allmacht Gottes. So bist auch du als Kind Gottes berufen, Licht und Salz zu sein. Wir sind wie ein Leuchtturm in dieser dunklen Welt. Da ruft uns Jesus zu, wir sind in dieser Welt. Wir sind jedoch nicht mehr von dieser Welt. Darf ich dich da fragen, hast du diesen Wechsel in deinem Leben erlebt, wo du von einem Menschen, der ausgerichtet war auf die Dinge dieser Welt, der im Egoismus zu Hause war, den Ruf Gottes gehört hast, gib mir mein Sohn dein Herz, und dann die Entscheidung getroffen hast, ich will Jesus mein Leben übergeben, ich will für Jesus da sein, das habe ich vor vielen Jahren tun dürfen, und Gott hat mich durchgetragen bis heute. Es sind über 60 Jahre jetzt. Und ich kann es nur jedem empfehlen, es gibt nichts Besseres als ein Leben mit Gott. Johannes 1, Vers 12 sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab Gott Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und wer sein Herz für Jesus auftut, da kehrt Jesus ein. Und dann räumt er aus mit all der Sünde, mit all dem, was nicht taugt vor Gott. Und er öffnet uns die Augen, dass er dafür am Kreuz gestorben ist, dass wir in Jesus Christus die volle Vergebung haben für unsere Sünden und die Gewissheit, dass Gott nie mehr daran denken will. Das befreit zum Leben. Dann waren diese jungen Leute am Königshof. Die bekamen ein gewaltiges Angebot. Die Wege Babylons, die schienen ihnen offen zu stehen. Und die mussten sich nicht mehr mit dem armseligen Essen der Gefangenen begnügen. Die bekamen das Beste vom Besten angeboten. Jeden Tag an des Königs Tisch zu sitzen, was für ein Angebot, aber auch was für eine Herausforderung. Denn mit diesem Essen, da ging es nicht nur um Essen, da ging es um ein Geweihtsein an die Götter Babylons. Und das hat Daniel ganz klar erkannt. Und da kommt Daniel zu einem klaren Entschluss. Nach all den Plänen des Königs, da kommt eine entscheidende Wendung, die beginnt mit einem kleinen Wörtlein, aber. Den Angeboten stellt sich Daniel mit einem klaren Aber entgegen und sagt, aber Daniel nahm sich vor in seinem Herzen, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Da ist mir die Frage begegnet, wie kam Daniel zu einer solch klaren Haltung? 13, 14, 15-jährig und eine so entschiedene Haltung, wisst ihr, das kam nicht von ungefähr. Da steht etwas dahinter. Wie kam es dazu? Da sind wir Eltern gefragt. Was pflanzen wir in die Herzen unserer Kinder? Was legen wir in die Herzen unserer Kinder? Haben wir Zeit für sie? Nehmen wir sie wahr? Hören wir, was da hinter dem Weinen steckt? Hören wir da, was vielleicht hinter Rebellion steckt? Ein Schrei, wahrgenommen zu werden. Ein Schrei, geliebt zu werden. Ich habe es euch schon erzählt, wie da der Großvater voller Verzweiflung war, weil das Enkelkind, das auf Besuch zu ihnen kam, am Abend im Bett anfing zu weinen und geklagt hat: Opa, ich will zu meiner Mama. Eine gute Sehnsucht, oder? Aber die Mama war 300 Kilometer weit weg. Und da steht der Opa da und sagt dem Kind: liebes Kind, ich kann dich nicht zu deiner Mama bringen. Unmöglich. Und mit weinender Stimme sagt das Kind: Aber Opa, in den Arm nehmen kannst du mich. Wisst ihr, da sind wir Deutschen durchs Preußentum traurig geprägt worden. Gelobt sei, was hart macht. Und Emotionen, Gefühlsbewegungen, die zeigt man nicht. Und die Welt schreit danach. Und dann meint man, man muss sich entschuldigen, wenn plötzlich Tränen über die Wangen rollen, weil das Herz ergriffen ist. Du musst nicht schauspielen. Deine Mitmenschen dürfen gerne miterleben, was dein Herz bewegt. Nicht im unguten Sinn, aber im guten. Und da darf man auch als Mann weinen. Das hat mein Sohn mir gesagt, wo er in einer kritischen Phase war, wo er den Brief bekam: Du hast es vermasselt, dein Studium ist beendet. Und er mit diesem blauen Brief zu mir ins Büro kam. Und da hat mein Gott mein hartes Herz, das geneigt war zu sagen: Warum, wieso? Nun hast du die Quittung, dass du es eben da und dort hast schleifen lassen, andere Dinge wichtiger genommen hast. Und da hat Gott mein Herz bewegt, dass ich mit ihm weinen durfte. Mit ihm auf die Knie gehen durfte und zu Gott rufen. Und wie hat Gott sich erbarmt? Und dann hat mein Sohn zum Geburtstag mir geschrieben: Papa, das war genau das, was ich gebraucht habe. Und dieser Erziehungsauftrag, Daniel, den großen Gott ins Herz zu schreiben, das war nicht umsonst, das hat tiefe Frucht getragen. Deshalb noch einmal zurück: Mutter, du bist nicht bestimmt in erster Linie für die Arbeitswelt. Das mag da und dort auch dran sein, aber du bist bestimmt, um deine Kinder für Gott zu erziehen. Nimm diesen Auftrag ernst. Und auch wir Väter sind dazu bestimmt, unsere Kinder zu Männern und Frauen Gottes zu erziehen. Und das hat gewaltige Frucht getragen im Leben Daniels. Und wisst ihr noch etwas? Was für ein Vorrecht, dass diese anderen drei Männer einen Freund hatten, der so klar vorangegangen ist und so klar Stellung bezogen hat. Ihr jungen Männer, ihr jungen Frauen, es ist entscheidend, welche Freundinnen und Freunde ihr erwählt. Freundschaften bleiben nicht ohne Einfluss auf unser Leben. Aber es ist auch unsere Aufgabe als Eltern, unsere Kinder solchen Menschen zuzuführen, Gemeinschaft mit anderen Familien zu pflegen, wo unsere Kinder eine Basis haben, um Freundschaften zu knüpfen. Wir haben gehört von den Angeboten Babylons, vom besten Essen, vom Wein des Königs. Und da stand mir die Frage vor Augen: Welche Angebote haben wir für unsere Kinder? Ich bin froh für jedes Angebot in der Gemeinde, für die Kinderstunden, für die Jugendstunden. Dann bin ich aber auch dankbar für die überregionalen Anlässe, Wie viele Kinder, die in einer kleinen Gemeinde groß geworden sind, haben dort im Gemeindeverbund in den Freizeiten Freundschaften geknüpft. Marit, wie bist du zu Markus gekommen? Er kam nicht zuerst nach Netzgau und hat sich dir angeboten. Da hat Gott es benutzt. Auf ganz natürliche Art und Weise. Und da möchte ich ermutigen, diese Angebote wahrzunehmen. Es lohnt sich, da muss man die Fahrten und den Aufwand nicht scheuen. Da steht Gott dazu, der Glaubensgrundkurs. Für wie viele ist er zum Segen geworden? Und auch dort sind Freundschaften geknüpft worden. Das hat unser Philemon auch erlebt mit diesem schönen Kleeblatt. Markus, Stefan Epp und er. Eine Freundschaft, die bis heute besteht und trägt. Und dann begegnen wir wieder nach dieser klaren Stellungnahme Daniels. Und Gott gab. Da begegnen wir wieder dem Gedanken, Gott regiert. Er ist der, der die Herzen lenkt. Aber es hat Daniel gebraucht, der Mut gefasst hat, hinzustehen. Aber wie ist er denn hingestanden? Nicht rebellisch, nicht auflehnend, nicht fordernd. Er hat seiner Stellung als Kriegsgefangener und als Bote Gottes entsprechend gehandelt. Da lesen wir, und er bat den obersten Kämmerer. Aber er hat gebeten im Aufblick zu Gott, im Vertrauen auf Gott. Er bat, dass er sich nicht unrein machen müsste. Was für ein Bekenntnis. Im fremden Land, unter fremder Herrschaft, und er bekennt ganz klar seinen Gott. Ich will nicht unrein werden an den Speisen und den Getränken des Königs. Und Gott gab es Daniel. Auch da wieder eine Herausforderung an uns. Wie haben wir es mit Alkohol? Ein Gläslein in Ehren muss doch genehm sein. Ich stelle da keine Regel auf, aber ich sage euch, ich bin davor bewahrt worden, dass ich als Jugendlicher aus Liebe zu meinen Mitmenschen die Abstinenz unterschrieben habe. Und da konnte ich meinen Kollegen immer wieder sagen, ich trinke keinen Alkohol. Und da hatte ich einen Kollegen, der hat mir gesagt, aber Fritz, was ist denn schlimm an einem Gläschen Wein oder an einer Flasche Bier? Man muss nur wissen, wann man genug hat. Aber wisst ihr, was das Ergebnis war? Er wusste immer wieder nicht, wann genug war. Wir hatten da Leute bei uns, drei junge Leute, ein junger Mann mit 16 Jahren, und er hat sich immer wieder eine Zigarette nach der anderen angesteckt. Dann hatten wir sie beim Mittagessen und dann habe ich sie gefragt, wie kommt's, dass ihr alle drei Raucher seid? Und dann haben sie gesagt, in einem Betrieb, wo alle rauchen, da ist es äußerst schwierig, Außenseiter zu sein. Und am nächsten oder übernächsten Tag, da begegne ich dem jungen Mann wieder und dann sage ich, gib diese Zigarette mir, die tut dir nicht gut. Und dann sagt der junge Mann daneben, ich rauche nicht. Er hat es doch geschafft, in dieser Umgebung Außenseiter zu sein. Er hat seinen Onkel gesehen, wie er jämmerlich gelitten hat im Alter, gehustet hat, nach Luft gerungen hat. Und dort hat er sich gesagt, mit Rauchen will ich nichts zu tun haben. Gott hat einen besseren Plan für uns, wie die Angebote dieser Welt. Aber noch einmal, und Gott gab, dass dieser Aufseher auf ihn hörte, sein Anliegen wahrnahm, aber dann auch seine Bedenken vorbrachte. Ich fürchte mich vor dem König, wenn ihr plötzlich dann heruntergekommen seid und ihr schlechter dasteht wie die anderen. Und da macht Daniel ein praktisches Angebot. Er nimmt die Sorgen dieses Mannes ernst und sagt, wag es doch, versuch's doch mit uns 10 Tage. 10 Tage Kostveränderung, kann das etwas bewirken? Oh ja, unter diesem Vorzeichen, und Gott gab, Gott kann es wohl. Und das hat das Herz des Aufsehers überwunden und er geht darauf ein und gibt ihnen Gemüse und Wasser. Und nach 10 Tagen war er überzeugt, sie sahen besser aus als all die anderen. Sieht man es einem Menschen an, der dem Alkohol verfallen ist? Sieht man es einem Menschen an, der in den Drogen steckt? Ach, es ist doch viel besser für dich und mich, uns davon zu enthalten und uns an Gottes guten Gaben zu erfreuen. Und dann sagt Daniel, und dann entscheide nach dem, was du sehen wirst. Und dann wieder das Eingreifen Gottes. Es wird hier nicht explizit zum Ausdruck gebracht, dass Gott es war, aber ich lese das hinein. Und er hörte auf sie. Das kann doch nur Gott tun, oder? Er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Und nach 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Und dann die Auswirkung. Vers 17. Und diesen 4 jungen Leuten gab Gott wieder. Gott regiert, Gott ist am Werk. Er gab Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Was für ein treuer Gott! Hast du dein Leben diesem treuen Gott anvertraut? Es gibt niemanden auf der ganzen weiten Erde, und auch in der unsichtbaren Welt, der dich so durchs Leben führen und tragen kann, wie unser großer Gott, wie unser Herr Jesus Christus. Wenn du es noch nicht getan hast, komm doch zu ihm. Heute, jetzt, mit der ganzen Last deines Lebens und vertrau dein Leben ihm an. Und dann geh mutig vorwärts, wag es, Stellung zu beziehen, hinzustehen wie ein Daniel, und du wirst erleben, wie Gott zu dir steht. Wie Gott einen Plan, einen Weg hat für dich, wo du nur staunen kannst. Wenn ich zurückblicke, so kann auch ich nur staunen. Der Umgang Daniels, wir haben es gehört, er begegnete dem Aufseher ehrerbietend, respektvoll und freundlich, aber mit einem klaren Ziel. Er war bittend unterwegs. Er hat Alternativen aufgezeigt, die diesem Mann den Weg bahnten, ihm eine Chance zu geben. Und Gott ist dazu gestanden. Dann zeigt uns das Buch Daniel aber auch, dass es immer wieder auch mehr braucht, dass wir mit Bitten, mit Argumenten nicht zum Ziel kommen. Da begegnen wir den 3 Männern im Feuerofen, wo sie das Bild des Königs anbeten sollten, und die standen fest. Das ganze Volk verneigt sich, und diese 3 Freunde Daniels, die stehen aufrecht da. Vielleicht ihre Augen zu Gott erhoben. Das wird dem König kund. Sie werden vor den König berufen und der König sagt, ich gebe euch eine zweite Chance. Und sie sagen, Herr König, wir brauchen keine zweite Chance. Wir werden keinem anderen Gott dienen als unserem Gott. Und dieser, unser Gott, kann uns wohl erretten aus deiner Hand. Was für ein Vertrauen. Dann aber auch der Zusatz. Und wenn er es nicht tun will. Sie lassen es offen. Sie zwingen Gott nicht in eine Schablone. Sie vertrauen dem, unser Gott regiert. Und er macht es wohl. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir dein Bild nicht anbeten wollen und anbeten werden. Diejenigen, die sich zum Feuerofen getragen haben, die sind alle elend umgekommen. Und Gott bewahrt seine drei Diener und verherrlicht seinen Namen, tut auch dort wieder seinen großen Namen kund. Auch in der anderen Begebenheit, wo man Daniel das Beten verwehren will und er sagt, ohne Beten kann ich nicht leben. Ich kann das Beten nicht lassen. Ich brauche meinen Gott, um bestehen zu können in dieser Herausforderung. Und Gott hat ihn bewahrt und lebend aus der Löwengrube geholt. Dann sagt uns der Hebräerbrief aber auch, und andere, sie wurden zersägt, zerhackt. Gott hat in allen Situationen seinen spezifischen, göttlichen, wunderbaren Plan. Es lohnt sich, uns ihm anzuvertrauen. Rückblickend auf Daniel 1. Gott weiß, was er tut. Er hat einen ewigen Plan. Er sieht das Unsichtbare, das Verborgene. Und da hinein redet er, indem er immer wieder Menschen beruft, um seinen Plan auszuführen, um seine Größe kund zu tun. Auch du darfst ihm vertrauen und wissen, es ist einer, der regiert. Auch in unserer Zeit, in unserem Weltgeschehen, in Israel, in der Ukraine, in Amerika, bei uns in Deutschland. Unser großer Gott ist im Regiment und er führt seinen Plan aus. Und was wird da sein, wenn sich die Verheißung Jesu erfüllt? Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Bist du dabei? Jesus hat den Weg gebahnt. Seid gesegnet. Ich möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du da bist. Du bist der, der am Kreuz auf Golgatha überwunden hat, gesiegt hat. Die Macht der Finsternis, Schau getragen, öffentlich und einen Triumph aus ihnen gemacht. Und trotzdem sehen wir, wie Satan wütet, wie er betrügt, wie er verführt. Aber wie wir heute gesehen haben, wissen wir, dass du über allem stehst und dass dein Plan zur Ausführung kommt. Im großen Ganzen, aber auch im ganz Persönlichen, in meinem, in unserem Leben. Wir wollen dir weiter vertrauen und mit dir vorwärts gehen bis zum herrlichen Ziel. Danke, dass du zugesagt hast, dass du deine Kinder bewahrst mit Macht zur Seligkeit. Wir preisen dich und beten dich an. Amen. Amen.